Beach Boys, Genie und Wahnsinn. Ich wollte fröhliche Musik schreiben, die andere Menschen glücklich macht. Brian Wilson. Wer die Songs der Beach Boys hört, wie zum Beispiel California Girls oder Surfin' USA, muss unweigerlich an hohe Wellen, schnelle Surfer, schöne Mädchen und gute Laune denken. Mit ihrer Musik prägten die Jungs den Mythos vom sonnigen Paradies Kalifornien wie keine andere Band auf der Welt. Im Jahre 1961 wurde die Band von den Brüdern Brian, geboren 20. Juni 1942, Dennis, geboren 4. Dezember 1944 und Carl Wilson, geboren 21. Dezember 1946, ihrem Cousin Mike Love sowie dem Schulfreund Alan Jardine im kalifornischen Hawthorne gegründet. Sie sangen mit ihren hellen Engelsstimmen vom Surferparadies, in dem der Sommer anscheinend niemals zu Ende ging. Einprägsame Melodien und ein differenzierter, häufig vierstimmiger Chorsatz unter Verwendung teilweise ungewöhnlicher Harmoniefolgen prägten ihren gesamten Sound. Die Wilson-Brüder stammen aus einem sehr strengen Elternhaus. Der Vater, Murray Wilson, hetzte seine drei Söhne regelrecht zum Erfolg auf. Schon früh schärfte er seinen Kindern ein: Macht, dass ihr rauskommt und Gewinner werdet. Wenn der gewünschte Erfolg jedoch ausblieb, wurden die Jungs bestraft. Er war es auch, der mit seinem autoritären Stil das Management der Beach Boys in den ersten Jahren an sich riss. Obwohl die Beach Boys über Sonne, Strand und Freiheit sangen, lag ihr Vater wie ein dunkler Schatten über ihnen. Dabei kam es sogar vor, dass er seine Kinder schlug. Besonders der sensible Brian war von seinen Wutausbrüchen betroffen. Das soll so weit gegangen sein, dass Murray Wilson seinen Sohn so fest mit einer Holzplanke verdroschen habe, dass dabei das Hörvermögen des rechten Ohres permanent verloren ging. Gedrillt vom Vater begann Brian Wilson, sich bereits früh als der kreative Kopf der Band zu etablieren. Er übte schon in jungen Jahren mit seinen beiden Brüdern Satzgesang ein und konnte bei einem Vorspiel mit der Eigenkomposition Surfin' überzeugen. Nachdem der Song 1961 in Los Angeles aufgenommen und vom Label Candix veröffentlicht wurde, stieg die Single in die Charts ein. Im Juli 1962 unterschrieben The Beach Boys bei Capitol Records und veröffentlichten dort noch im selben Jahr ihr Debütalbum Surfin' Safari. Das Album hielt sich ganze 37 Wochen in den US Billboard Charts und machte die Newcomer mit ihren wunderschönen Gesangsharmonien und ihrem unverwechselbaren kalifornischen Stil zu internationalen Superstars. Brian Wilson, das damals 19-jährige Wunderkind, bekam den Auftrag, mehr solche Teenager-Hymnen zu schreiben. Brian sagte später: Das fiel mir nicht schwer. Und die Melodien flogen mir nur so zu. Bevor er 25 wurde, hatte Brian 18 Top-10-Hits komponiert und die Beach Boys zur größten Pop-Sensation Amerikas gemacht. Neben diversen Fernsehauftritten und Welttourneen waren es schließlich Songs wie der Titeltrack vom 1963 veröffentlichten Album Surfin' USA oder I Get Around, der erste Nummer-1-Erfolg der Band. Der erste Nummer-1-Erfolg der Band, die ihren Erfolg ebneten. Es erschienen zwischen 1964 und 1965 insgesamt 7 Alben, von denen sich zeitweise 5 zur selben Zeit in den Albumcharts befanden. Dies war zu dieser Zeit einmalig am Musikmarkt. Brian Wilson war der Mastermind der Band und ein absolutes Genie, denn er sorgte gleichzeitig für den Sound und hatte noch bevor er mit den Jungs ins Studio ging, den fertigen Song bereits im Kopf. Dabei hörte er ihn bereits in seiner Vollendung. Mitte der 60er Jahre waren die Beach Boys auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Sie galten als die größte Band Amerikas und Brian war ihr unumstrittener Boss. Er hatte die meisten Hits der Beach Boys geschrieben, so auch einen ihrer bekanntesten Songs, California Girls. Wenigen aber ist bekannt, dass Brian Wilson, als er diesen Song komponierte, zugedröhnt mit Drogen war. Mit 22 Jahren erlebte er seinen ersten LSD-Trip. Er lag auf dem Bett und hatte das Gesicht unter einem Kopfkissen versteckt, als er auf einmal Stimmen hörte und Bilder von seinen Eltern sah, die ihn schlagen wollten. Als es ihm etwas besser ging, stand er auf und schleppte sich die Treppe herunter zu seinem Klavier. Doch diesmal dachte er nicht an Sonne, Strand und Meer, sondern an Cowboys. Wilson hatte beim Komponieren des Songs California Girls den alten Country-Klassiker Tumbling Tumbleweeds im Hinterkopf. Im Drogenrausch hatte Brian eine Vision. Er erzählte später in einem Interview mit der Los Angeles Times: Ich dachte an die Musik in Cowboy-Filmen. Ich setzte mich ans Klavier und begann zu spielen. Bum-budida, bum-budida, bum-budida. Das tat ich etwa eine Stunde lang. Zuerst hatte ich diese Akkorde. Dann fiel mir die Melodie ein. Das andere entwickelte sich dann sehr schnell. Doch ein Lied über Cowboys passte nicht zu den Surf-Sounds der Beach Boys. Der neue Song sollte von Mädchen handeln. Am nächsten Tag holte Brian Wilson seinen Bandkollegen Mike Love dazu. Brian und Mike blätterten in Modezeitschriften und dann kam der Gedanke, einen Text über hübsche Mädchen aus aller Welt zu schreiben, die bei ihnen in Kalifornien leben würden. Fertig war einer der größten Pop-Hits der 60er Jahre. Neben dem großen Ruhm überdeckten aber immer dunklere Schatten den visionären Brian. In seinen optimistischen Liedern versuchte er, seine Unsicherheit sowie die Angst vorm Wasser und den Mädchen zu kompensieren. Die von ihm beschworene Strandromantik spielte sich jedoch nur bei ihm im Kopf ab. Viele Menschen träumen von der ewigen Sonne Kaliforniens. Ich bin zwar am Meer aufgewachsen, blieb aber meist in meinem Zimmer und träumte von Melodien. Mich störte schon, dass ich mein Klavier nicht mit an den Strand nehmen konnte. Ich war immer ein untypischer Kalifornier, denn meine Stimmung ist oft nicht so sonnig. Seit ich mich erinnern kann, habe ich diese Anflüge von Melancholie. Woher genau die kommen, weiß ich nicht. In mein Wohnzimmer ließ ich mir irgendwann einen riesigen Sandkasten bauen, in den ich mein Klavier stellte. So hatte ich einen Strand für mich allein. Dort komponierte er einen Hit nach dem anderen. Doch die Glamourwelt forderte ihren Preis und stürzte den introvertierten Brian in tiefe Depressionen. Nach zahlreichen Nervenzusammenbrüchen zog er sich schließlich im Januar 1965 aus der Öffentlichkeit zurück, um sich ganz auf die Komposition und Produktion neuer Stücke zu konzentrieren. Die Beach Boys feierten nun mit seinem Nachfolger Bruce Johnston den endlosen kalifornischen Sommer weiter. Im Hintergrund tüftelte Brian aber weiterhin an neuen Songs. Halluzinogene Drogen ließen Klänge in seinem Kopf entstehen. Hierfür verbarrikadierte er sich für mehrere Monate im Studio, um seine Gedanken und musikalischen Klänge, die in seinem Kopf vorhanden waren, aufzunehmen. Dort erschuf er Welten, die nur auf Band existieren und live in dieser Form nicht wiederzugeben waren. Seiner Frau Marion Wilson sagte Brian, dass er das beste Album aller Zeiten komponieren und produzieren will. Das Ergebnis war das Album Pet Sounds. Es war ein symphonisches Opus, voll von komplexen Strukturen, wie man sie vorher noch nie gehört hatte. Die darauf versammelten Stücke, teils aus Jazz und Klassik, sind an Klangharmonie kaum zu überbieten. Einen wichtigen Einfluss auf Brian Wilson hatte der Musikproduzent und Erfinder Wall of Sound Phil Spector. Brian bewunderte Spector, der wie er ein Genie auf seinem Gebiet war. Er sagte, Spector behandelte einen wie ein einziges riesengroßes Instrument, schwärmte er von seinem exzentrischen Kollegen. Spector hatte einiges vorzuweisen, denn er hatte mit seinen Künstlern von 1962 bis 1966 unzählige Hits produziert. Wir werden später im Buch noch auf ihn zu sprechen kommen. Für Pet Sounds arbeitete Brian mit den gleichen Studiomusikern zusammen, die bei Phil Spector unter Vertrag standen. Die Rede ist von circa 40 Musikern, die beim Album Pet Sounds mitgewirkt haben. Es waren ausnahmslos nur Top-Künstler, wie beispielsweise Glen Campbell, der in den 1970ern selbst zu einem Superstar in den USA wurde. Zu der Zeit wurde von den Medien behauptet, dass es eine Art kreativen Wettbewerb zwischen den Beach Boys und ihren Konkurrenten von der anderen Seite des großen Teiches gab, den Beatles. Das hing damit zusammen, dass die Beatles ab 1964 auch die USA eroberten und die Beatlemania dort in Gang setzten. Brian Wilson sagte zu den Gerüchten: "Wir schickten uns eher Botschaften über den Atlantik und sie machten etwas, ich hörte es und wollte etwas machen, das genauso gut war." Dass es sich eher um ein Mit- als um ein Gegeneinander handelte, wird auch in vielen persönlichen Anekdoten deutlich. Mike Love zum Beispiel brach Ende der 60er Jahre gemeinsam mit den Pilzköpfen zu Maharishi Mahesh Yogi nach Indien auf, um dort Seelenfrieden oder zumindest Antworten auf drängende persönliche Fragen wie die nach dem Sinn des Lebens zu finden. Von dort kamen alle gleichermaßen inspiriert zurück. Der Rest ist Musikgeschichte. Das für die Beach Boys wichtigste Beatles-Album dürfte wohl Rubber Soul gewesen sein. Als es Ende 1965 erschien, setzten die vier Pilzköpfe aus Liverpool damit neue Maßstäbe in Sachen Pop. Nur ein halbes Jahr später legte Brian Wilson mit dem Album Pet Sounds nach. Mit Akkordeon und Fahrradklingeln, Kirchenorgeln und bellenden Hunden hob sich Pet Sounds von allen gängigen Vorstellungen von Rockmusik ab. Der komplexe Soundteppich ließ die Elite der Musikproduzenten nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Nicht wenige sind der Meinung, dass die Beach Boys die Beatles mit ihrem Meisterwerk zu diesem Zeitpunkt eindeutig übertrumpft hatten. Paul McCartney sagte vor einigen Jahren über Pet Sounds, er habe das Album damals ständig gespielt und musste immer wieder weinen, weil die Songs so schön waren. Außerdem verriet Paul dem genialen Brian Wilson, dass er Good Only Knows vom gleichen Album als den besten Popsong überhaupt ansah. Auch John Lennon rief nach der Veröffentlichung der neuen Beach Boys-Platte in Kalifornien an, um der Band zu gratulieren. Bestechend dabei sind Wilsons komplexe Arrangements und die perfekte Verteilung der Stimmen auf die einzelnen Instrumente. Revolutionär war die ausgedehnte Nutzung aller damals im Studio zur Verfügung stehenden Mittel im doppelten Vierspurverfahren. Der Song, seine Melodiestruktur und die Aufnahme waren technisch die bis dato aufwendigste Produktion der Beach Boys. Bei Brian Wilsons Aufnahme in die UK Music Hall of Fame im Jahr 2006 sagte Bono von U2: "Die Streicherarrangements auf God Only Knows sind in der Tat der Nachweis, dass es Engel gibt." Bei der Laudatio für Wilson sagte Paul McCartney: "Vor allem in den 60ern schrieb er Musik, die mich zum Weinen brachte. Es steckte etwas derartig Tiefgehendes darin, das mich in meinem Innersten berührte. Man muss schon ein Genie sein, wenn man das mit einigen wenigen Worten und Noten hinkriegt." Die Zeitschrift Rolling Stones wählte God Only Knows 2021 auf Platz 11 der 500 besten Songs aller Zeiten. Der Dirigent und Komponist Leonard Bernstein erklärte Brian Wilson zu einem der größten Musiker des 20. Jahrhunderts und Elton John sagte zum 80. Geburtstag von Brian: "Du hast mich mein ganzes Leben lang inspiriert. Für mich bist du das einzige wirkliche Popgenie auf der Welt." Denkwürdig bleibt der Besuch von McCartney bei den Wilsons, bei dem er Brian und seiner damaligen Ehefrau einen neuen Song vorspielte. Ich finde die Melodie ganz hübsch, so Paul McCartney. Es war She's Living Home, das später auf Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band zu hören sein sollte. Beatles-Produzent George Martin sagte, dass Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ein Versuch war, Pet Sounds gleichzukommen. Auch Paul McCartney bekannte, dass Pet Sounds das Beatles-Album maßgeblich beeinflusst hatte. Mehr noch, McCartney sagte wörtlich, der größte Einfluss war, wie ich schon viele Male gesagt habe, das Album Pet Sounds von den Beach Boys, und es waren hauptsächlich die Harmonien, die ich dort klaute. Die Musikwelt war sich aber einig, dass die Beatles Pet Sounds mit ihrem Sgt. Pepper's Album toppten und auch Brian nachhaltig beeindruckten. Am 17. Februar 1966 begannen die Aufnahmen für ein Megaprojekt, das Brian Wilson in Angriff genommen hatte. Es sollte ein Popsong werden, wie ihn die Welt noch nicht gehört hat. Eine, wie er es nennt, Hosentaschensinfonie. Brian schreibt in dieser Zeit wie ein Besessener an Good Vibrations, meist unter massivem Einfluss von LSD, was seine Fantasie beflügelte. Er setzt ein Cembalo ein, ein Cello und sogar ein Elektrotheremin kommt zum Einsatz, was merkwürdige Geräusche erzeugt. Insgesamt sind 17 Termine in verschiedenen Tonstudios über einen Zeitraum von 7 Monaten nötig, um die ganze Aufnahme auf Band zu bringen. Letztendlich kostete der ganze Spaß mehr als $50.000. So viel Geld hatte zu diesem Zeitpunkt niemand für die Aufnahme eines einzelnen Popsongs ausgegeben. In der Zwischenzeit hat Brians Cousin Mike den Text fertig geschrieben. Brian erinnert sich später in einem Interview mit der Musikzeitschrift Rolling Stone, dass sie den Titel des Liedes der Frau Mama zu verdanken hatten. Als wir klein waren, hatte meine Mutter uns etwas über menschliche Schwingungen erzählt. Ich habe das nicht verstanden und es hat mir Angst gemacht. Meine Mutter sagte daraufhin, dass Hunde einen Menschen anbellen, wenn er schlechte Schwingungen ausstrahle. Bei Menschen mit guten Schwingungen hingegen, mit Good Vibrations, seien sie friedlich. In dem Song ist es ein farbenfroh gekleidetes Mädchen, das den Sänger des Liedes mit Good Vibrations zu mehr auffordert. Der Song wird ein Nummer-1-Hit und gilt heute als Meilenstein der Popmusikgeschichte. Gleichzeitig begann Brian an einer Teenager-Symphonie für Gott zu arbeiten. Das Album sollte ein nie dagewesenes Ganzes ergeben, auf dem die Stücke auf musikalischer und auf textlicher Ebene eng miteinander verwoben waren. Sein Titel Smile. Der Name sollte das universelle Lächeln widerspiegeln, das Wilson während eines LSD-Trips gesehen hatte. Eine zutiefst religiöse Erfahrung, wie Wilson einem Journalisten im Jahre 1966 mitteilte. Trotz des großen Geniestreichs von Wilson mit Pet Sounds wurde seine Karriere damals bereits von psychischen Problemen überschattet. Das hatte auch zur Folge, dass sein neues Album Smile, obwohl es ihm so am Herzen lag, nicht fertiggestellt wurde. Es gibt auch Stimmen, die behaupten, dass es mit dem Erscheinen des Beatles-Albums Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zu tun hatte. Brian soll mit seinem Rolls-Royce unterwegs gewesen sein, als er im Radio die neue Beatles-Single Strawberry Fields Forever aus dem Sgt. Pepper's Album hörte. Er fuhr den Wagen an den Straßenrand und lauschte minutenlang andächtig, als würde gerade die Mondlandung live übertragen werden. Vielleicht waren diese Minuten im Februar 1967 der endgültige Todesstoß für Smile, das größte Popalbum, das nicht vollendet wurde. Als die letzten Töne der neuen Beatles-Single Strawberry Fields Forever erklangen, soll Brian zu seinem Beifahrer gesagt haben, die Beatles haben gewonnen. Da Smile als Konzeptalbum auch Ähnlichkeiten zu Sgt. Pepper's aufwies, fürchtete Brian Wilson zudem, von der Musikwelt als Nachahmer angesehen zu werden. Die fertigen Smile-Tonbänder verschwanden. Brian Wilson behauptete viele Jahre, Er habe die Bänder in seiner Enttäuschung zerstört, mit der Absicht, eine Veröffentlichung unmöglich zu machen. Aber Jahre später stellte sich heraus, dass Brian es doch nicht über das Herz gebracht hatte, die fertigen Aufnahmen zu vernichten. Es gab viele fertige Bänder in Wilsons Archiv. Smile sollte als größtes verlorenes Album in die Rockgeschichte eingehen und wurde so zum Mythos. Mit Brian ging es jedoch immer weiter bergab. Alles begann mit einer Aufmerksamkeitsschwäche, die Wilson laut seines Biografen Timothy White bei Studioaufnahmen bemerkte. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren und eine Sache zu Ende bringen. Schon früher hatte Brian Wilson zu Depressionen geneigt und sich im sozialen Umgang unsicher gefühlt. Innerhalb kurzer Zeit verschlechterte sich sein Zustand zusehend. Immer mehr Halluzinationen und Wahnideen zwangen ihn schließlich zum Abschied aus dem Musikgeschäft. Für Wilson folgten nach Pet Sounds und dem gescheiterten Album Smile viele wirre Jahre, in denen er wochenlang im Bett blieb und sein Körpergewicht dabei auf 150 Kilo anwuchs. Sein Bruder Dennis konnte ihn nur mit Hamburgern, Fritten und Kokain ins Studio locken, was sich im selben Haus befand. Manisch-depressiv und paranoid-schizophren war der Zustand, der sich über ein Jahrzehnt lang bei dem großen Kompositionsgenie ausbreiten sollte. Doch Brian war ja nicht der einzige Beach Boy. Da waren ja noch Carl und sein Bruder Dennis, der offensichtlich mit den Verrücktheiten von Brian mithalten wollte. Erst begeisterte er die Beach Boys für die transzendentale Meditation von Maharishi Mahesh Yogi, dann für einen neuen Messias namens Charles Manson, dessen Kommune zog im Summer of Love 1968 bei Dennis ein, fuhr seinen Mercedes zu Schrott, verwüstete seine Villa in Bel Air und erleichterte ihn um $100.000, bevor sie weiterzog. Zurück blieb, nach dem bestialischen Manson-Family-Mord an Sharon Tate, Frau von Roman Polanski, ein bis ins Mark erschütterter Dennis Wilson, der lange Zeit unter Angstzuständen litt. Nach dem Motto »The show must go on« hatte Dennis seine Rolle als Goldjunge weiterzuspielen. Er war für die Mädchen das ungekrönte Sexsymbol der Band, ein cooler Surfer und ein lässiger Rebell. Der Pressesprecher der Band sagte, »Ich kannte keinen, der das Geld so zum Fenster hinausschmeißen konnte wie Dennis«, erinnert er sich. »Er kannte keine Grenzen, war undiszipliniert und zügellos. Alles, was Dealer, Gurus und Groupies zu bieten hatten, wollte er ausprobieren.« Brian dagegen glitt immer mehr in die Medikamentensucht ab. Wenig später kam der Missbrauch von Kokain und Heroin hinzu, was seine Situation noch verschlimmerte. In den 70ern war Brian praktisch zu nichts mehr fähig, bis er in die Obhut von Dr. Eugen Landy kam. Der Psychiater half ihm beim Kampf gegen die Drogen, das Übergewicht und sich selbst. Anfänglich trug die Behandlung Früchte, so dass Brian wieder die Bühne besteigen konnte. Die Euphorie hielt aber nicht lange, da Brian Wilson wieder rückfällig wurde und im Jahr 1982 Landy zurückholte. 6 Jahre später veröffentlichte Brian ein Soloalbum und hatte sichtlich abgenommen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Wilson aber noch mitten im Kampf gegen seine Dämonen. Es kommt einem Wunder nahe, dass Brian Wilson seinen Lebenswillen doch noch wiederfand und 2004 das Album Smile veröffentlichen konnte. Brian nahm sich des Materials noch einmal an. Doch nicht einmal dem großen Meister selbst gelang es bei der Neueinspielung Brian Wilson Presents Smile, die Magie der Original-Sessions einzufangen. Dass er dieses Projekt, das er 1967 krankheitsbedingt hatte abbrechen müssen, am Ende trotzdem verwirklichen konnte, verdankt er nicht zuletzt dem Engagement vieler Freunde. Die große Frage steht noch im Raum, wer nun den Wettstreit um das beste Album gewonnen hat. Die Beatles mit Sgt. Pepper's oder die Beach Boys mit Pet Sounds. Paul McCartney hat die Pet Sounds-Platte vor einigen Jahren seinen Kindern geschenkt. Damit wollte er ihnen etwas fürs Leben mit auf den Weg geben. Ich glaube, niemand weiß wirklich was über Musik, solange er dieses Album nicht gehört hat. Brian scheint aus den vermeintlichen Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben und sagte in einem Interview: Natürlich sitze er noch manche Nacht am Klavier und dann rauschten Melodien durch seinen Kopf. Aber meistens, sagt Brian Wilson und lächelt zum ersten Mal an diesem Nachmittag, habe ich keine Lust mehr, ihnen hinterherzujagen. Ich lasse sie einfach dort, wo sie mich nicht nerven, sondern glücklich machen, in meinem Kopf. Die spektakuläre Lebensgeschichte von Brian Wilson mit allen Höhen und Tiefen wurde 2014 im Film Love and Mercy in den Kinos gezeigt. Im Jahre 2012 vereinten sich die Beach Boys für ein neues Album zum 50. Geburtstag. Wie ist es den Wilsons mittlerweile ergangen? Ausgerechnet Brian, der Lebenszweifler, hatte seine Brüder überlebt. Er ist der letzte Verbliebene der Gebrüder Wilson, von dem man es am wenigsten gedacht hätte. Sein Bruder Carl starb 1998 im Alter von 51 Jahren an Lungenkrebs und Dennis Wilson ertrank 1983 mit nur 39 Jahren bei einem Tauchunfall. Trotz der Höhen und Tiefen ihrer Karriere bleibt das Vermächtnis der Beach Boys als eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Bands der amerikanischen Musikgeschichte bestehen. Ihre Musik lebt weiter in den Herzen von Millionen Menschen weltweit. Neben dem kreativen Wettbewerb zwischen den Beatles und den Beach Boys gab es eine Sache, die beide verbunden hat. Sie waren fasziniert von Phil Spector, dem größten Musikproduzenten der damaligen Zeit.